Es so viele neue Gesichter, das überrascht mich heute Abend. Ich bin beim vierten einer sechsten Reihe heute Abend, beim vierten Vortrag und setze einiges voraus. Und aus dem Grund möchte ich empfehlen, weil ich heute Abend über die Auferstehung rede, eine Kassette, die ich letzte Woche gesprochen habe, der Vortrag ist aufgenommen worden, hingerichtet wie ein Verbrecher, wozu? Ich bin nicht gewohnt, meine eigenen Vorträge zu empfehlen, aber wenn ich schon über die Auferstehung rede heute Abend, ist das die zweite Hälfte eines Geschichtsereignisses und die erste Hälfte wäre wirklich entscheidend zu hören, wenn das euch interessiert, was ihr hört heute Abend, hingerichtet wie ein Verbrecher, wozu? Eigentlich die Bedeutung der Kreuzigung Jesu Christi. Ich wollte ein paar andere Dinge kurz empfehlen. Bücher, die auf dem Büchertisch, übrigens verdienen wir kein Groschen von diesen Büchern, wir verkaufen sie aber auch nicht, das ist einfach gegen eine Spende abzuholen. Ihr bekommt die Bücher etwa 30% billiger als im Buchhandel, denn wir geben das einfach weiter zu den Preisen, zu denen wir die Bücher bekommen. Ein Buch von Richard Bennett ist Engländer und ich empfehle dieses Buch. Es gibt auch sehr gute deutsche Titel. Ich habe die in den vorigen Wochen empfohlen. Aber hier ist ein sehr, sehr gutes Buch, sehr gut übersetzt. Ein einfaches Buch, aber zugleich für einen denkenden Menschen. Und die Botschaft des Evangeliums Jesu Christi ist auf eine ergreifende Weise und verständliche Weise hier dargestellt, auf der Suche nach Gott. Ich weiß nicht einmal, wie viel das kostet. Weißt du, Erika? Also, ich höre nicht zu. Dann ein Buch, das ich nicht empfehlen kann, weil ich es gelesen habe, sondern weil es zum Thema passt. Ich habe das Buch eigentlich nicht gelesen und ich empfehle zum ersten Mal ein Buch, das ich nicht gelesen habe. Oder fast zum ersten Mal. Die Tatsache der Auferstehung. Die Frage ist, bestätigen die historischen Fakten die Auferstehung Jesu Christi? Wenn du nach dem Abschluss des heutigen Vortrages mehr wissen willst über die Auferstehung, Josh McDowell ist ein weltberühmter Apologet. Ich glaube, er hat schon geredet an 580 Universitäten. Er ist einer der begehrtesten Redner, den ich kenne. Und ich habe das Buch eigentlich nicht gelesen. Ich habe für heute Abend nur die Evangelien gelesen, und besonders Lukas-Evangelium. Aber wenn das Thema immer noch aktuell ist für dich nach dem heutigen Abend, es sind einige Exemplare. Dieses Buch ist da und wir können mehr bestellen. Und dann ganz was anderes. Ein guter Freund von mir ist Musiker, Cello-Lehrer, studierte hier in Mozarteum und ist jetzt in Linz, eigentlich ein Bad Ischler. Es heißt Gott wird Mensch. Sie sind seine Lieder, die er gedichtet und gesungen hat. Die sind einfach tolle Lieder. Ich kenne keinen anderen, der mich so sehr an die Psalme erinnert. Etwa wie moderne Psalme, sogar einen auf Mundart. Bad Ischler Dialekt, wenn du das verstehst. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber das wichtigste Buch, und vergiss all das Klumpet, wenn du keine Zeit hast, wenn du nur Zeit hast für ein Buch. Auf deinem Sessel hast du gefunden ein braunes Neues Testament. Das ist die revidierte Elberfelder Übersetzung, eine ganz moderne Übersetzung. Das ist eine neue Auflage, eine sehr genaue Übersetzung. Und wir wollen diese Bücher gratis weitergeben. Wenn du unbedingt etwas bezahlen musst, ich glaube, wir kaufen sie in rauen Mengen und das würde kosten 1 Mark. Aber ich habe es eingeführt, das heißt 1 Mark 10 oder 7,70 Schilling, wenn du kleinlich sein willst. Aber wenn nicht, dann nimm das Ding einfach nach Hause. Uns würde es eine Freude machen, wenn du hier liest. Ich halte alle meine Vorträge aus dem Lukas-Evangelium aus dem Grund, ich will irgendwie anhand eines biblischen Buches einen Eindruck vermitteln, was man beim Lesen eines biblischen Buches bekommen könnte. Lukas Evangelium, geschrieben von einem Arzt im ersten Jahrhundert, von einem Arzt, der mit den Augenzeugen, selbst mit Maria, der Mutter des Herrn, geredet hat und mit den Aposteln des Herrn und verfasst eine der vier Lebensläufe oder Biografien des Herrn, eine der vier Evangelien, Lukas Evangelium. Und ich empfehle, wenn du schon diese Vorträge anhörst, dass du das Lukas Evangelium liest, dir dein eigenes Bild machst von der Heiligen Schrift. Übrigens, da ich sehe so viele neue Gesichter, ich fühle mich irgendwie gedrängt, mich vorzustellen, ich bin der Fred. Und warum ich per Du rede, nicht weil ich frech sein will, sondern weil die Botschaft, die wir heute Abend behandeln und jeden Abend eigentlich, ist über Gott. Und du redest nicht per se mit Gott, oder? Vielleicht solltest du. Ist es nicht selbstverständlich, dass jeder Anwesende hier Gott kennt, gut genug, du zu ihm zu sagen. Aber er will du zu uns sagen. Er will ganz persönlich zu uns reden. Und aus dem Grund, irgendwie werde ich auch diese Redeweise benutzen heute Abend. Jetzt beginne ich mit meinem Vortrag. Jetzt kann die Gesetze beginnen. Meinst du, dass das ganz drauf ist? Ich hätte nicht so blöd geredet. Vielleicht meine Enkel hören das einmal. Bitte zurückgehen. Okay. Das Thema heute Abend, die Auferstehung Jesu Christi, Mythos oder Geschichtsereignis. Las in der Salzburger Nachrichten das Ergebnis einer Studie. Bei einer Passantenbefragung in der Salzburger Getreidegasse haben auf die Frage, was fällt Ihnen spontan zum Stichwort Ostern ein, 98% geantwortet, Osterhase, Eier, Nest, Kinderfest. Es ist eigentlich schlimm, wenn in unserer Stadt keine andere Antwort kommt, sagte dazu Donnerstag Weihbischof Jakob Meyer in einer Pressekonferenz. 81% bezeichneten sich als religiös, aber 98% wissen über Ostern nichts zu sagen. Ich kann zu diesen Worten von Weihbischof Meyer nur Amen sagen. Es ist wirklich schlimm und es ist wirklich traurig. Und scheinbar das eigentliche Ostern-Ereignis hat vielen religiösen Menschen nichts zu sagen. Es ist für sie nicht aktuell, ist für sie nicht relevant. Kein Wunder, dass die gleiche Studie Folgendes ergibt. 60% der Befragten hoffen oder meinen vielleicht, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod. 60%, und sie sind nicht sicher, sie hoffen und halten es nur für möglich. 34% der Befragten nach eigenen Angaben sind in der Kirche geblieben, bloß deswegen, weil sie meinen, weil sie es nicht ausschließen können, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod. 34%. Sonst würden sie austreten. Für viele sogenannte Christen ist die Auferstehung nicht eine Wirklichkeit. Aber eines ist sicher, eines ist Wirklichkeit, und das ist der Tod. Tod, der Tod ist todsicher. George Bernard Shaw sagte einmal, der große englische Dichter und Schreiber von verschiedenen Theaterstücken, schrieb, dass der Tod die endgültige Statistik ist. Von jedem einen stirbt einer. Jeder stirbt. Und irgendwie ist der Tod wirklich tief gewurzelt in den Menschen, in ihrem Denken. Viele haben mehr Angst vor dem Sterben selbst, als vor dem Todsein. Was bringt der Tod mit sich? Was hat Jesus darüber zu sagen? Selbst wenn bei den Christen in Salzburg die Auferstehung nicht ein wesentlicher Faktor ist in ihrem Leben spielt. Etwas so wesentlich oder vielleicht weniger wesentlich als Eiersuche ist die Auferstehung Jesu Christi das Herz des Christentums. Im Neuen Testament wird die Auferstehung mehr als 100 Mal erwähnt. Und wir haben keine Predigt im Neuen Testament von den Aposteln, wo die Auferstehung nicht Kernpunkt der Predigt ist. Jede Predigt, die wir haben in der Apostelgeschichte, hat die Auferstehung zum Thema. Mit der Auferstehung wollen wir nicht meinen Folgendes. Wir meinen nicht die Unsterblichkeit der Seele. Dass man in irgendeiner Form ein Weiterleben erlebt, als Geisteswesen oder als Seele. Wir meinen auch nicht Seelenwanderung oder Reinkarnation. Eine sehr populäre Idee, aber eine ohne irgendeine Spur von wirklichen Beweis. Wir glauben auch nicht, dass die Auferstehung Jesu Christi eine Wiederbelebung war. Ich arbeitete im Krankenhaus eine Weile. Ich war sozusagen Diplompfleger, aber ich war auf einem speziellen Gebiet, man hat mich nicht so genannt. Ich war ein Lungentherapeut, aber diplomierter Lungentherapeut. Und ich habe viele Leute wiederbelebt. Es kann sein, dass ich 100 Leute wiederbelebt habe. Dass ich sie intubiert habe, habe ihr Herz wiederum angefangen. Wir reden hier nicht von einer Wiederbelebung nach dem Tod. Wir reden nicht davon, dass Jesus weiterlebt in dem Gedächtnis seiner Jünger. Oder weiterlebt in den Traditionen, in den Riten, in dem Wesen der Kirche. All das meinen wir nicht. Wir verstehen und wollen heute Abend proklamieren die Auferstehung Jesu Christi als Geschichtsereignis, als umwälzendes Geschichtsereignis in Raum und Zeit. Wir meinen nicht, dass die Auferstehung Jesu Christi eine Wirklichkeit wird für den, der dran glaubt. Weißt du, wenn du glaubst dran, dann ist auferstanden. Und wenn du nicht dran glaubst, ist nicht auferstanden. Ihr seid nicht hierher gekommen, um euren Freitagabend zu opfern, so einen Blödsinn zu hören. Ist entweder auferstanden oder nicht. Ist entweder auferstanden oder der Staub von seinen Knochen vermodert irgendwo in irgendeiner Hülle auf diesem Planeten. Es ist wahr oder nicht wahr. Es ist alles oder nichts. Und die Relevanz der Auferstehung sollte man wirklich wiederum betonen. Jesus behauptete wiederholt vor seinem Tod, dass er sterben würde und 3 Tage nach seinem Ableben wiederum auferstehen würde. Wenn er das nicht getan hat, ist Jesus nicht ein erstrangiger Philosoph oder großer religiöser Stifter? Jesus Christus ist ein Betrüger, wenn er nicht auferstanden ist. Weiters, die Apostel predigten im ganzen Mittelmeerraum und versuchten, Leute zu überführen davon, dass Jesus tatsächlich leiblich auferstanden war. Paulus schreibt sogar, dass wenn der Herr Jesus nicht leiblich auferstanden ist, dass Christentum keinerlei Wert hat und dass die Apostel selbst Betrüger sind. Und das bringt uns zu einer brennend aktuellen Frage. Eine Frage, die Frage nach der Glaubwürdigkeit von einem Zeugen. Wir gerade in Österreich sind beschäftigt mit dieser Frage in der Presse. Wenn ein Zeuge glaubwürdig ist oder nicht. Und was für Konsequenzen bringt Unglaubwürdigkeit als Zeuge mit sich? Die Grundlage dieses Vortrages ist Primärliteratur. Nicht Bücher, die ich gelesen habe über die Bibel oder Meinungen, die ich gelesen habe über die Bibel, obwohl ich einen Haufen von Büchern habe. Meine Frau hat gesagt, wenn sie mich zum Grab begleitet, sie rechnet damit, dass sie länger lebt, wenn sie mich zum Grab begleitet, wird sie einige theologische Werke mit mir in das Grab schmeißen. Ich weiß etwas von diesen Dingen. Aber die Grundlage dieses Vortrages ist Primärliteratur. Die vier Lebensläufe unseres Herrn in der Heiligen Schrift. Die vier Biografien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vornehmlich Lukas heute Abend. Und unsere Meinung, unsere Einschätzung des Charakters dieser Männer wird uns irgendwie dazu bewegen, dass wir glauben, dass Jesus auferstanden ist oder nicht. Sind sie zuverlässige Zeugen oder nicht? Du fragst dich vielleicht, und viele haben sich gefragt, wieso steht so wenig in der Weltliteratur des ersten Jahrhunderts über die Auferstehung Jesu Christi, wenn das wirklich ein Geschichtsereignis war? Einige Geschichtler, Tacitus, Josephus, erwähnen die Auferstehung. Aber es gibt von Ungläubigen keine Verteidigung des Evangeliums. Alle Bücher über die Auferstehung Jesu Christi sind verfasst von Gläubigen, von Jünger Jesu. Und du sagst vielleicht, Fred, das ist eine Schwäche in eurem Argument. Wenn nur Christen reden von seiner Auferstehung und versuchen andere Leute davon zu überzeugen, ist das unglaubwürdig. Ihr habt dort einen Zirkelschluss. Ihr seid einfach begeistert von eurer eigenen Sache. Nicht notwendigerweise. Ich möchte heute Abend darauf hinweisen, dass es den Juden, dass es ihnen sehr, sehr wichtig war, zu widerlegen die Auferstehung. Denn das war die Speerspitze der Apostel in ihrer Verkündigung. Jesus ist gekommen nach den alttestamentlichen Propheten. Er ist gestorben und als er weiß seine Göttlichkeit, ist er auferstanden. Und ihr schuldet ihm euer Gehorsam und eure Anbetung. Und wenn ihr euch nicht bekehrt, seid ihr schuldig und schuldig vor Gott. Das war ungefähr ihre Botschaft. Er ist gekommen, um euch zu retten. Er ist Gott Fleisch geworden. Und die Juden wollten das nicht wahrhaben. Ich möchte fragen, warum gibt es kein einziges Buch der Antike, was die Auferstehung widerlegen will? Scheinbar jeder, der sich mit dem Beweismaterial auseinandergesetzt hat und etwas geschrieben hat, ist davon
überzeugt geworden und Christ geworden. Warum das ominöse Schweigen der Widersacher des Evangeliums? Haben Sie kein Argument? Und so, wir werden uns heute Abend mit Primärliteratur befassen. Und mit dem Charakter der Zeugen. Waren die Apostel des Herrn einfach schlaue Männer, absichtliche Verführer? Wenn schon, wie können wir erklären den gesunden Einfluss, den heilbringenden Einfluss, den sie allenthalben im Römischen Reich, der im moralischen Zerfall begriffen war, ausgeübt haben? Wie können wir diesen Einfluss erklären, wenn er auf einer Lüge aufgebaut ist? Zweitens. Sie zahlten für ihr Zeugnis mit ihrem eigenen Leben. Also Johannes, der eine lange Gefängnisstrafe erleben musste, sind die Zeugen des Herrn ohne Ausnahme, die Apostel zumindest, haben einen grausamen Tod erlitten. Könnt ihr euch das vorstellen, den Märtyrertod zu bejahen und zu wissen, tief in deinem Herzen, dass eine Lüge nacht auf deinem Herzen? Eine Steigerung davon. Diese Apostel erlebten es, dass ihre Jünger zu Hunderten niedergemetzelt und gekreuzigt wurden und gesteinigt wurden für das Evangelium, das sie predigten. Zu erleben, dass deine Freunde und Bekehrten getötet werden, wenn du eine absichtliche Lüge erzählt hast, und das ist Grundlage ihres Glaubens. Wegen einer Lüge, die sie ausgeschnappt haben, ist all das passiert. Das wäre eine sehr riskante Behauptung, dass sie absichtlich gelogen haben und absichtlich falsche Evangeliumsberichte geschrieben hätten. Aber das sei dahingestellt. Eines ist aber nie in Frage gestellt worden. Und das ist, dass das Grab Sonntag nach der Hinrichtung leer war, unbewohnt. Die Gruft Jesu war am Sonntag leer. Und kein Schreiber hat das geleugnet. Wie erklären wir ein leeres Grab? Es gibt bloß drei Möglichkeiten. Zunächst die Wiederbelebungstheorie, dass Jesus nur scheinbar tot war und wiederum in einem kalten Grab zu sich kam. Zweite Theorie ist die Diebstahltheorie, dass jemand die Leiche gestohlen hat. Die dritte Theorie ist die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Es sind nur drei Möglichkeiten. Und die wollen wir kurz anschauen. Wie vorhin gesagt, bei der Wiederbelebungstheorie geht es um einen Scheintod. Man hat das manchmal erlebt, dass Leute, die schon tot waren, oder man meinte, dass sie tot waren, dort in einem kühlen Raum, in einem, wo sie aufbewahrt werden, beim Gerichtsmediziner oder vielleicht da, wo die von den Bestattern dann behandelt werden, auf einmal sitzt einer auf, gell, zum Schrecken aller Anwesenden. Meine Güte, das wäre genug für eine Reise in die Nervenklinik, sowas zu erleben. Und dass dieser Jesus zurückkam und ist einige Male den Jüngern erschienen und dann ist irgendwie weggegangen, ist gestorben und man hat dann gedacht, er ist auferstanden und in den Himmel gefahren und hat diese grandiose Evangelien geschrieben. Aber diese Theorie wird dem Beweismaterial nicht gerecht. Überleg mal. Jesus wurde vorher ausgepeitscht. Mit einer römischen Peitsche, das heißt mit Nägeln und mit Knochen. Auf dem Ende von Lederriemen, dass einer ausgepeitscht wird, bis sein Rücken eine einzige Wunde wäre. Vergessen wir nicht, dass Jesus nicht in der Lage war, sein eigenes Kreuz nach dieser Auspeitschung zu tragen. Öfter sind Leute an der Folgen der Züchtigung, dieser Züchtigung, gestorben. Zweitens, Jesus wurde gekreuzigt mit großen eisernen Nägeln durch seine Hände und durch seine Füße. Um zu sichern, dass er wirklich tot war, hat ein römischer Soldat mit einem Speer ihn durchstochen. Und Johannes schwört, ich habe es gesehen mit meinen Augen, ich bin ein Zeuge und ich erzähle die Wahrheit, aus seiner Seite floss Blut und Wasser. Professor der Chirurgie in Bristol in England schreibt, dass nach einer solchen Auspeitschung und nach der furchtbaren Erlebnisse des Herrn Jesus, wahrscheinlich hat sein Magen hatte Wasser oder eine wässrige Flüssigkeit dort angesammelt. Und als der Speer hochgegangen ist durch seinen Körper, hat es wahrscheinlich sein Magen, sein Bauch und dann sein Herz und die großen Blutgefäße des Herzens zerrissen. Und aus dem Grund wurde auf einmal Blut und Wasser fließen.
Eine Wunde, die offensichtlich den Tod bedeutet für einen, der nicht gestorben wäre.
Viertens, das römische Recht verlangt den Tod des Herrn. Die römische Henker, die Soldaten, die beauftragt waren mit der Hinrichtung eines Menschen, waren selber unter Todesdrohung, wenn sie ihre Arbeit nicht richtig verrichtet hätten. Wenn der Gefangene ihnen entkommen wäre oder nicht ordentlich gestorben, wären alle diese Henker selber dann an der Reihe gekommen. Aus dem Grund ist es nicht ungefähr, dass in Matthäus Evangelium die Soldaten berichten und der Hauptmann berichtet Pilatus,
der fragt, ist er tot? Und der Hauptmann gab sein Wort, ja, der Gefangene ist tot. Pilatus hat sozusagen seine Todesurkunde überschrieben und dann die Leiche übergeben an einem Ratsherr, Josef, ein Mitglied des jüdischen Parlaments, der um die Leiche Jesu gebeten hat. Fünftens, man soll das jüdische Begräbnis nicht vergessen. Das Totengewand bestand aus Tüchern, mit dem die Leiche umgewickelt wurde. Es wurden etwa 50 Kilo von Spezereien, von Gewürzen um seinen Körper herum gewickelt, lesen wir in Johannes Evangelium, so eingewickelt wie ein mumifiziert mit 50 Kilo von Sachen. Dann sein Kopf gebunden. Sechstens, die Tür zur Gruft wurde mit einem großen Stein gesperrt. Siebtens, die religiöse Führer, ihnen war es klar, dass Jesus immer wieder von seiner Auferstehung geredet hat. Sie haben Pilatus um eine Wache, das sind 6 Soldaten, gebeten. Und diese 6 Soldaten waren beauftragt vom römischen Statthalter, das Grab zu bewachen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir sind nicht gewohnt, dass die Insassen eines Friedhofs Unruhe stiften oder etwas. Aber 6 römische Soldaten bewachten das Grab. So, wurde er wieder belebt? Die Mumie musste sich zuerst von den Türken befreien, dann den gewaltigen Stein, vielleicht eine halbe Tonne, wegwälzen von innen, an die Soldaten vorbeischleichen, dann nach Jerusalem zurückgehen und seinen Jüngern erscheinen und ihnen davon überzeugen, dass er siegreich war über den Tod. Freunde, wenn du gekreuzigt wärst, würdest du nie in deinem Leben wieder gehen. Diese Theorie können wir vergessen. Nach der Kreuzigung war Jesus wirklich tot. So viel ist sicher. Aber dann gab es die Diebstahl-Theorie mit 2 Varianten. Zunächst, dass die religiösen Führer Jesus gestohlen haben. Sie hatten so eine lange Zeit versucht, Jesus in dieses Grab zu tun, dass er endlich da bleibt. Was für eine Motive hätten sie, seine Leiche zu stehlen? Im Gegenteil, alles, was sie zu tun hätten, um die christliche Sekte zu stoppen, war die Leiche Jesu in einem Schubkarren herzuführen durch die Straßen von Jerusalem und sie hätten den Mund der Apostel gestoppt. Und Christentum im Keim erstickt. Oh, wie sie wollten. Alles war ihnen dran gelegen, Christentum zu stoppen, wenn sie die Leiche hätten. Nein, das kommt nicht in Frage. So, unsere andere Möglichkeit wäre es, dass die Jünger selbst den Leichnam des Herrn gestohlen haben. Das war die Behauptung übrigens von den Priestern und Pharisäern laut Matthäus Evangelium schon an dem Tag nach der Auferstehung. Und ist heute das, was man lesen würde bei kritischen jüdischen Schreibern. Zumindest könnte man bei den Aposteln ein Motiv feststellen. Aber wenn die Apostel den Leichnam des Herrn gestohlen haben, das wäre gegen seine ganze moralische Leben. Überlege das mal. 3 Jahre lang begleiteten sie ihn. 3 Jahre lang war er die wichtigste Person in ihrem Leben. Sie waren fasziniert von seiner Lehre. Und nach seinem Tod, das Erste, was sie tun, ist zu stehlen und eine Lüge zu erzählen über ihn. Das ergibt keinen Sinn. Zweiter Grund, warum das nicht möglich ist, ist 16 römische Soldaten. Überleg das mal. 16 römische Soldaten. Und die Vorschrift war, wenn einer, der Wache hielt, 4 würden Wache halten auf einmal, wenn einer Wache hielt und einschläft, müssten alle 6 hingerichtet werden. Überleg mal, da stehst du und mit deinen 3 anderen Kameraden, die anderen schlafen vielleicht, und einer beginnt ein bisschen zu nicken, du mit deinem Speer, weißt du, ein Seitenhieb. Es ist ganz gut, dass wir solche Richtlinien und Gesetze nicht einführen für solche Zusammenkünfte wie hier heute Abend. Aber, nein, an die 6 Männer sind sie nicht vorbeigekommen. Drittens ist es psychologisch unmöglich. Was passierte, als die Leute Jesus festgenommen haben? Alle Jünger sind geflohen. Petrus leugnete den Herrn. Die Aposteln waren alle im Versteck. Und auf einmal sollten sie kommen und die Leiche stehlen unter der Nase der römischen Soldaten. Das ist psychologisch unmöglich. Ich habe gelesen von einer der Watergate-Verschwörer, weißt du, die diesen Einbruch verübt haben unter Nixon damals in den USA. Sie waren 5 harte Männer in der Verschwörung. Sie haben ausgemacht, der amerikanischen Bevölkerung zu belügen. Sie haben ihre Geschichte miteinander übereingestimmt. 2 Wochen hat es gedauert, bis die ganze Sache aufgeflogen ist. Glaubt ihr wirklich, dass 11 Jünger übereingekommen, eine Lüge zu erzählen, zu stehlen die Leiche Jesu und dann später dafür zu sterben, und es fliegt nicht auf? Das ergibt keinen Sinn. Die einzige andere Möglichkeit ist die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Und darüber wollen wir lesen heute Abend in Lukas Evangelium. In diesem kleinen braunen Neuen Testament, Seite 111, unten rechts, Lukas Kapitel 23, Abvers 50. Wir lesen hier von den ersten Begegnungen, die 6 angeführte Menschen, es waren anderen dabei, 6 Menschen hatten mit dem Herrn Jesus. Wir lesen von ihren Erfahrungen, ihren Eindrücken, ihren Reaktionen. Und die Reaktionen dieser Leute gleicht der von vielen von uns. Und vielleicht viele von uns in diesem Zimmer heute Abend, und ich möchte diese Ereignisse so schildern, dass wir die Parallelität zwischen ihrer Erfahrung damals und unserer heute darstellen. Denn Jesus lebt. Liebe Zuhörer, Jesus lebt und er will mit uns eine Begegnung haben. Lukas Kapitel 23, Vers 53. Oder 51. 50, Entschuldigung. Siehe, ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, war ein guter und gerechter Mann. Dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat von Arimathea, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in feines Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag. Und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und besahen die Gruft, die sein Leib hingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben, und den Sabbat überruhten sie nach dem Gebot. Dieser Parlamentsmitglied,
nur ein solcher Angesehener, hätte Pilatus jemals diese Leiche übergeben, diese umstrittene Leiche,
hat mit seinem für sich vorgesehenen Grab eine interessante Situation geschafft. Er hat es unmöglich gemacht für Grabenräuber. Mit den römischen Soldaten und mit dieser aus einer Felsbank gehauene Gruft, Jesus war sichergestellt mit einem großen Stein über die Öffnung der Gruft. Kapitel 24, Vers 1. An dem ersten Wochentag, aber ganz in der Frühe, kamen sie, das sind die galiläische Frauen, zu der Gruft und brachten die wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen, als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt dran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachte an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalene und Johanne und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen, die dies zu den Aposteln sagten. Und ihre Reden schienen ihnen wie leeres Gerede. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher liegen. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Galiläische Frauen nach der Auferstehung, völlig überrascht von einem leeren Grab. Sie gingen hin, eine Leiche zu pflegen. Sie gingen hin in der Erwartung, dass sie den Leib unseres Herrn Jesus finden. Nicht, dass sie ein leeres Grab finden. Die Auferstehung kam für sie als eine völlige Überraschung. Und beachte, wie Dr. Lukas beginnt uns eine gewisse Beweisführung vorzulegen. Ihnen begegnen zwei Engel. Und beachte, wie die Engel mit ihnen reden. Sie nehmen sie zurück in ihrem Gedächtnis zu Erfahrungen in der Heimat, wo sie Jesus in schöneren Tagen erlebt haben, wo Jesus sagt, der Sohn des Menschen muss gekreuzigt werden, in die Hände von sündigen Menschen überliefert werden, gekreuzigt werden, und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten diese Worte des Herrn. Er hat es tatsächlich vorausgesagt. Nicht nur seinen Tod, nicht nur die Art seines Todes, sondern die Auferstehung. Und nicht nur das, sondern drei Tage später, einen bestimmten Zeitraum. Juden haben seither behauptet, dass die Auferstehung eine Notlösung der frühen Christen war. Maßlos enttäuscht von einem der
der sie meinten, der Weltführer, Weltregent werden würde, maßlos enttäuscht, ihre ganze Hoffnungen zerschmettert, erfanden sie die Idee von einer Auferstehung. Aha, er ist wiederum auferstanden. Beachte, wie Lukas schon vor der Tat, vor der Theorie, diese Möglichkeit entgegnet. Nein, die Engel erinnerten die Frauen daran, an etwas, was sie längst vergessen hatten, dass Jesus gesagt hatte, er würde auferstehen. Er hat es vorausgesagt als Prophet. Leute, die sowas behaupten, dass die Auferstehung die Erfindung des Christentums ist, haben sich mit dem Beweismaterial nicht ernsthaft beschäftigt. Das ist eine nackte Vermutung. Die Berichterstattung des Apostels lässt das nicht zu. Wenn das der Fall ist, war es ein glatter Betrug der Schreiber des Neuen Testaments. Waren sie absichtliche, offensichtliche Betrüger in dem, was sie schrieben. Andererseits ist die Tragweite dieses Ereignisses atemberaubend. Wenn einer voraussagen kann, dass er stirbt und dass er aus den Toten auferweckt wird, in Johannes Evangelium sagt er wird sich selbst auferwecken. Wer wird er sein? Die Bibel sagt, dass die leibliche Auferstehung der Erweis ist von der Gottheit, von der Göttlichkeit Jesu Christi. Aber die Jünger ließen sich nicht so schnell von Frauen überzeugen. Das ist eine Schwäche in der männlichen Beschaffenheit. Ein Mann lässt sich nicht so gerne so schnell was sagen von einer Frau. Die sagen, weißt du, die machen einen Fehler beim Autofahren und fahren durch die rote Ampel, als ob nichts wäre, die Männerleid, oder? Auf einmal eine Frau tut das, die Männerleid greifen sich um den Kopf und sagen, ah, das ist eh klar, Weiberleid. So ist das die nicht so schöne Hälfte des menschlichen Geschlechtes. Sie glaubten die Frauen nicht. Und ihre Argumentation war nicht genug für sie. Und vielleicht für manche heute Abend ist diese Argumentation nicht genug. Bloß die Tatsache, dass Jesus es vorausgesagt hat. Aber Dr. Lukas ist noch nicht fertig. Vers 13. Und siehe zwei von ihnen, von diesen Jüngern, zu denen die Frauen geredet hat, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus. 60 Stadien, 10 Meilen von, oder 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten, miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie nicht erkannten, dass sie ihn nicht erkannten, entschuldigen. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer von ihnen mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Wort und Werk vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigte. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns außer der Fassung gebracht,
die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zur Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Beachte, wie die zwei Jünger des Herrn reden. Unterwegs, weg von Jerusalem, weggelaufen, enttäuscht, verwirrt, alle ihre Hoffnungen geschmettert. Ein Fremder redet mit ihnen. Von einem Weg ist gekommen, ist irgendwie ihnen näher gekommen, ist ein Stück des Weges mit ihnen zusammengegangen, hat zugehört, als sie geredet haben und schließlich fragt, was ist das, was ihr redet? Können wir das schließen, bitte? Was ist das, was ihr redet? Und die Männer stehen mit Kopf geneigt, mit Schwanz zwischen den Beinen gezogen. Wir hofften, dass der Prophet, der Messias war. Wir hofften. Und einige Frauen haben Erlebnisse gehabt. Na ja, sie sagen, sie hätten eine Erscheinung gesehen. Dass Jesus lebe. Wir glauben es nicht recht. Einige haben sie außer sich gebracht. Wir hofften. Und der Fremde fährt sie hart an. Beachte, wie mit diesen enttäuschten Leuten redet. Lukas zweite Argument. Und der Fremde sprach zu ihnen, Vers 25, O ihr Unverständigen und Träger, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten den Dorf, wohin sie gingen, und stellte sich, als wolle weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, und der Tag hat sich schon geneigt. Und ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als mit ihnen zu Tisch lag, nahm das Brot und segnete es, und als es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan. Und sie erkannten ihn, und wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie auf dem Weg zu uns redete und wie uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf, die mit ihnen waren, versammelt. Sie sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen, und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Der Fremde, dessen Identität, dessen Aussehen irgendwie ihnen verborgen blieb, fuhr sie hart an und führte sie in ihren Gedanken weit, weit zurück in die alttestamentlichen Propheten. Hättet ihr das erwarten sollen, sagte seid ihr überrascht, dass gekreuzigt wurde und auferstanden ist? Was sagte dieser Prophet? Und zitiert Mose. Und jener Prophet. Und zitiert Zacharia. Und jener Prophet. Und zitiert David 1000 Jahre vor Christus. Und jener Prophet. Und zitiert Micha 700 Jahre vor Christus. Und dann jener Prophet. Und zitiert Jesaja 800 Jahre vor Christus. Und zitiert solche Worte. Unsere Leiden hat getragen. Unsere Schmerzen hat auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt dort, doch er wurde durchbohrt um unsere Übertretung willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wie ein Schaf ist stumm vor seinen Scheren geführt, so wurde er vor seinem Richter geführt, und er öffnete seinen Mund nicht. Er wird die Sünde vieler auf sich laden und für sie sterben als Schuldopfer. Wie wir zitiert haben aus Jesaja 53, geschrieben 750 Jahre vor diesem Ereignis. Und dann wird er vorgelesen haben aus dem gleichen Kapitel. Er ist abgeschnitten aus dem Lande des Lebendigen. Wie wird er Nachkommen sehen? Der Herr wird seine Tage verlängern, wird ihm Gelingen in seine Hand geben. Er wird viele zur Gerechtigkeit führen, dieser meine Knecht. Und ihre Sünden wird er auf sich laden. Dann wird er ihm vorgelesen haben, aus Psalm 22, 1000 Jahre vor Christus geschrieben vom Propheten David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich hänge hier alleine von dir verlassen, obwohl ich vertraut habe auf dich. Eine Bande von Gottlosen umzingeln mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Ich bin ausgetrocknet, meine Zunge klebt an meinen Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich. Gottlosen teilen meine Kleider unter sich. Sie werfen das Los über mein Gewand. Sie schauen auf mich herab, sie spotten über mich. Und dann aus dem gleichen Psalm wird er vorgelesen haben. Aber ich werde deinen Namen, O Gott, verkündigen unter meinen Brüdern. Und die Rede ist von einer Auferstehung. Oh, wie gerne hätte ich diese Erklärung des Wortes Gottes gehört. Oh, wie gerne wäre ich da gewesen und hätte gehört, wie der Fremde erklärt, aus jedem Buch des Alten Testaments, mehr als 50 Bücher hindurch, all das, was Propheten über Jahrhunderte schrieben über seinen Tod und seine Auferstehung. Und so Dr. Lukas ist nicht fertig. Er verlangt von dir, dass du glaubst, nicht deswegen, nur deswegen, weil Jesus es vorausgesagt hat, ein Jahr bevor er gekreuzigt wurde, sondern weil viele Propheten im Einklang miteinander in einem Buch, das unumstritten Jahrhunderten vor Christus schon gesammelt wurden, die alttestamentlichen Schriften, dass der Christus kommen würde und er muss leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Das ist Beweismaterial. Gott ist hinter den Kulissen. Gott wirkt hier. Aber manche haben gesagt, naja, vielleicht war das ein Komplott. Vielleicht war das ein Verführer, der tat nur, als ob er auferstanden war. Aber beachte Folgendes. Betrüger gibt es und jemand kann irgendwie sich darstellen als eine andere Person und manche Menschen betrügen. Aber wo fliegt Betrug auf? Nicht bei den großen Einzelheiten, von denen jedermann weiß, aber bei den Feinheiten. Bei den Kleinigkeiten, die nur Menschen im intimsten Kreis erkennen können. Wie erkennen sie Jesus? Und warum blieb er fremd? Wie erkennen sie ihn? Auf einmal der Fremde, eingeladen in ihre Wohnung, nimmt den Hauptsitz, den Vorsitz am Tisch ein. Und er nimmt das Brot Und er segnete es, wie so oft. Und er brach es und gab es ihnen. Sie erkannten ihn an sein Tischgebet. Sie erkannten ihn, wie er das Brot gebrochen hat. Oh, die bleibenden Eindrücke, der Umgang mit einem Mann, der gen Himmel schauen kann und die Kräfte des Himmels anrufen und in seine Hände einige Laibe Brot und zwei Fisch genügend Nahrung sein, um 5000 Männer, dann Frauen und Kinder zu speisen. Sie erkannten ihn an die Art, wie er das Brot gebrochen hat. Er war kein Betrüger. Und wieso hat Gott ihr Augen gehalten, auf dass sie ihn nicht kennen? Aber überleg mal, Gott möchte zu uns reden. Wenn Jesus gekommen wäre in seiner Herrlichkeit und hätte sich ihnen präsentiert, hätten sie sofort alles geglaubt, was er sagte, oder? Aber ein Fremder kam. Ein Fremder kam, den sie nicht kannte. Ein Fremder mit diesem Buch. Und er redete zu ihnen aus diesem Buch. Und aus diesem Buch bewies er die Auferstehung Jesu. Vers 36 bis 34. Während sie dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. Ich muss ein bisschen den Zusammenhang wiederum einholen. Diese zwei Menschen, überwältigt von dieser Erfahrung, diese Menschen, die ihn am innigsten gekannt haben, haben ihn erkannt an das Brechen des Brotes. Sie laufen zurück nach Jerusalem. Sie kehren zurück nach Jerusalem und sie bringen die Botschaft der Auferstehung des Herrn. Und sie reden zu den Elfen. Markus sagt, sie sind gerade beim Abendbrot. Und während sie redeten zu den Elfen, stand er selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurde von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Er sprach zu ihnen, seid ihr bestürzt? Und warum steigen Gedanken in eurem Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betaste mich und seht, dass ein Geist nicht Fleisch und Bein hat, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude, sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm und aß vor ihnen. Dr. Lukas möchte uns eines ganz klar machen. Mit Auferstehung meint er nicht das Weiterleben des Geistes Jesu. Oder eine Seelenerscheinung. Oder dass Jesus im Weiterleben lebt als Gespenst. Natürlich, die Jünger konnten am Anfang ihren Augen nicht glauben. Das wäre ein Gespenst. Was ist hier los? Auf einmal erscheint er im Zimmer. Aber Jesus sagt hier, betaste mich, sehe meine Hände, das bin ich. Wisst ihr, das ist das Kennzeichen Jesu. Weißt du, wie man in der gehörlosen Sprache Jesus sagt? Das Wort Jesus. So. Jesus, der Mann mit durchbohrten Händen. Betaste mich. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein wie ich. Sie konnten es immer noch nicht fassen. Habt ihr was zum Essen? Mein Gespenst wird nicht vor dir essen. Weißt du, stell dir vor, ein Gespenst isst ein Stück Brot und dann fällt es auf den Boden. Nein, nein, nein. Er will uns eines deutlich machen. Ich habe einmal mit einem Zeugen Jehovas über diesen Text geredet. Er hat einen Freund von mir besucht. Und die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus nicht leiblich auferstanden ist. Ich habe diese Verse vorgelesen und irgendwie Schau gespielt vor dem Zeugen Jehovas. Weißt du, was er gesagt hat mit seiner Frau? Oh. Das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich jemals einen sprachlosen Zeugen Jehovas begegnet bin. Oh. Der ist wirklich auferstanden. Vers 44. Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Und er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstehen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße oder Umkehr, Bekehrung und Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen anfangend von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Eine Erinnerung an seine Worte, wie die Engel getan haben mit den galiläischen Schwestern. Eine Erinnerung an die Propheten, wie der Fremde getan hat, Jesus, mit den zwei Jüngern unterwegs nach Emmaus. Freunde, das sind die Argumente. Und das sind die Argumente heute Abend. Und ich möchte euch herausfordern, wenn ihr das nie getan habt, dass ihr diese Evangelien lest. Und immer wieder wird das Alte Testament zitiert. Und da am Rand deines Neuen Testaments steht der Vers, wo das Alte Testament zitiert wird. Schau da zurück. Und sehe, wie dieses Buch bezeugt, nicht nur die Ideen von einigen Jungen nach der Kreuzigung des Herrn, sondern jahrhundertelang eine Botschaft, alles vorausgesagt, auf das du glauben kannst. Gott ist Beweisführung. Aber Lukas' letztes Argument hier ist ein raffiniertes Argument. Nicht so offensichtlich zuerst. Die Rede ist von einem einmaligen Phänomen in der ganzen Weltgeschichte. Denn diese Burschen waren Juden. Wann war das letzte Mal, wo du einem Juden begegnet bist und der Jude hat eifrig versucht, dich zu bekehren? Du hast nie einen Juden kennengelernt, der dich bekehren will. Er ist zufrieden, seine Sache zu praktizieren und will von dir, Goyim, in Ruhe gelassen werden. Juden sind nicht sehr evangelistisch und eifrig, andere Leute von ihrem Glauben zu erzählen. Aber auf einmal einzigartig in der ganzen Weltgeschichte ging eine Bewegung von Jerusalem aus, wo Juden jetzt die ganze Welt mit einer Botschaft des Gottes Israels erobert haben. Freunde, ich verbringe etwa 50% meiner Lesung in einer jüdischen Bibel in dem Alten Testament. Wie gibt's das? Wie erklärst du diese Bewegung, dass auf einmal aus Judentum eine solche gewaltige Bewegung über den ganzen Erdkreis sich ausgedehnt hat durch Zeugen, die Feiglinge waren, die flohen, als Jesus getötet wurde. Auf welchem Impuls ist diese christliche Bewegung zurückzuführen? Und du musst dir vorstellen, dass sie Sekte genannt wurden. Es sind Leute in Österreich, die sagen, ach, du bist bei einer Sekte. Ich habe einen furchtbaren Artikel gelesen über Sekten. Das sind furchtbare Sekten. Und ich möchte wirklich empfehlen, dass du gründlich prüfst, bevor du dich bei irgendeiner Gruppe aufhältst. Aber eines möchte ich deutlich sagen. Dieses Etikett haben die Juden, die Mehrheitsgruppe, auf die Minderheitsgruppe geheftet, auf die Christen. Die Sekte der Nazaräer. Und sie wurden getötet. und sie litten, aber diese Bewegung war nicht aufzuhalten. Ein nie dagewesenes Phänomen. Wisst ihr, in diesem Jahrhundert sind 119 Millionen Menschen von ihrer eigenen Regierung hingerichtet worden. Weißt du das? Mehr Menschen sind von der eigenen Regierung hingerichtet worden, als vielen in beiden Weltkriegen zusammen. Und der Großteil waren Christen. In unserem Jahrhundert. Weißt du das? Aber die Flutwelle ist nicht aufzuhalten und ihr Wasser spielt um deinen Füßen heute Abend. Und wie erklärst du sie? Auf welchen Impuls ist sie zurückzuführen? Freunde, erlebt. Und das verändert diese Feiglinge und hat aus ihnen Menschen gemacht, die bereit waren zu leiden, die bereit waren, alles auf sich zu nehmen. Denn mit dem Tod ist nicht alles aus. Die Furcht des Todes hat entnommen von ihnen. Sie waren bereit, aufs Ganze zu gehen, denn es gibt ein Leben nach dem Tod. Er lebt. Er ist auferstanden. Man erzählt sogar die Geschichte von einem Löwenhalter des Kaisers, der einmal die Christen ermahnt hat. Weißt du warum? Weil sie so laut gesungen haben, bevor sie von den Löwen gefressen wurden, dass es den Löwen beunruhigt hat. Ich weiß nicht, was du ein Christ nennst. Weißt du, dieses Land ist voll von Christen, die denken an Osterhasen zu Ostern und nicht an die Auferstehung. Und der Großteil von ihnen glaubt nicht einmal an ein Weiterleben nach dem Tod. Und die Religiösesten unter ihnen, ich habe öfters erlebt, sie haben gesagt, na ja, wenn es was gibt. Aber damals bedeutete Christ was anderes. Wieso? Denn er ist auferstanden. Aber du wendest ein, letzte Einwand. Ich kann nicht so glauben auf der Basis von Zeugenbeweis. Wenn er nur vor mir erschienen ist, wäre er ist erschienen vor denen, sie glaubten deswegen. Wenn er vor mir erscheinen würde, würde ich glauben. Oh, wirklich, vertraust du deinen Augen so viel zu? Oh, wirklich, würdest du gläubig werden? Ich möchte dich fragen heute Abend, wenn Gott erscheinen würde in diesem Zimmer, wie würdest du wissen, dass er Gott ist? Wie groß muss sein heiliger Schein sein? Wie weißt du es nicht, dass es ein Engel ist? Johannes warf sich nieder vor einem Engel. Der Engel sagt, steh auf, ich bin nicht Gott, ich bin ein Engel. Und die Bibel sagt, dass Satan selbst und seine Dämonen können erscheinen als Engel des Lichtes. Wie weißt du, wenn du ein Gottes Erscheinen hast heute Abend, dass du überhaupt Gott vor dir hast? Du weißt nicht. Eigentlich, deine Augen sind das schlechteste Organ zu erkennen, wer Gott ist. Thomas hat gesagt, er war nicht hier bei diesem Ereignis. Naja, er war nicht da. Und wenn ich ihn nicht sehe, und wenn ich nicht mit meinen Finger in seine Wundmale fahren kann und tut meine Hand in seine Seite, ich werde nicht glauben, dass er auferstanden ist. Wisst ihr das? Er hat das gesprochen vor verschlossenen Türen. Wer hat das überhaupt gehört? Ein paar Jünger. Und auf einmal erscheint Jesus. Und was sagt er ihm? Thomas, bitte deine Finger in meine Hand. Und bitte deine Hand in meine Seite. Du hast geglaubt, weil du gesehen hast, sagte Thomas. Glückselig die Leute, die glauben, ohne zu sehen. Ich möchte dich fragen heute Abend, du urteilst, ist Thomas gläubig geworden, bloß weil er Jesus gesehen hat? Thomas ist gläubig geworden, weil Worte, die er hinter verschlossenen Türen gesprochen hat, von Jesus zitiert wurde in sein Gesicht, Thomas, ich blicke dich durch. Thomas, ich schaue dich durch wie ein Fensterscheibe. Thomas, hier bin ich. Ich kenne dich. Der endgültige Zeugenbeweis ist in deiner Erfahrung. Wisst ihr, es gibt viele Christen in diesem Zimmer, heute Abend, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine solche Darstellung über die Auferstehung Jesu erhören. Wiedergeborene Christen. Sie wären wirklich überfordert, wenn sie die Aufgabe hätten, hier zu stehen und eine solche Darstellung zu machen. Aber sie wissen mit einer absoluten Sicherheit, dass sie Jesus kennen und von ihm gekannt sind. Und das ist die endgültige Beweisführung. Freunde, die Beweisführung ist so groß hier. Und ich habe nur einiges gelesen von Lukas. Einer wie General Wallace fuhr nach Palästina. Er wollte beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Er hat die große Universität in Bukarien, hat er Forschung betrieben. Er schrieb sein Buch. Aber nicht gegen die Auferstehung. Er schrieb sein Buch Ben-Hur. Die Geschichte eines Adligen wie General Wallace, dessen Leben verändert wurde durch die Auferstehung Jesu Christi. Das Beweismaterial ist genug. Einer der Harvard Law Professors Youth Professors und Harvard University sagt, es gibt kein Ereignis in der Geschichte mehr bewiesen und belegt als die Auferstehung Jesu. Aber der endgültige Beweis findet statt bei dir. Viele von uns heute Abend kennen ihn und wir sind durchschaut. Wir sind gekannt von ihm. Wenn Jesus auferstanden ist, sagen die Apostel, dann ist er Gott. Die Auferstehung ist der Beweis seiner Gottheit. Und wenn Jesus Christus Gott ist, dann weiß er, wer du bist, dort auf dem Stuhl, wo du sitzt. Er schaut dich durch. Ich möchte zurückgehen zu den zwei Männern. Auf der Straße nach Emmaus, weggelaufen, sie hatten den Herrn verleugnet, sie glaubten nimmer, ein Fremder schließt sich ihnen an. Ein Stück ist er mit ihnen gegangen, der Fremde erklärt ihnen das Wort Gottes, das Evangelium, und ihr Herz brennt in ihnen. So haben wir das Wort nie gehört. Und du heute Abend? Sie nahten die Tür ihres Hauses und der Fremde stellt sich ab, als ob er weitergehen wollte. Wisst ihr, das ist interessant? Er wird seinen Weg in dein Leben nicht hinein vorsehen. Er wird dich nicht zwingen. Ich hoffe, dass das dir klar ist von diesen Vorträgen. Und von Lukas Evangelium, das du jetzt angefangen hast zu lesen. Er zwingt niemand. Er hätte das Ziel fast verfehlt. Manchmal kommen Leute in solchen Vorträgen wie heute Abend und sie hören viel und ihr Herz wird angesprochen. Gott kennt mich, Jesus wartet außerhalb der Tür. Und dann geht er weiter. Eine Beziehung mit Gott verfehlt, denn er wird dich nicht zwingen. Aber diese Männer waren fasziniert. Oh, komm du bitte, du Fremder, ich habe das Wort nie so gehört. Bitte erklär uns mehr. Und der Fremde nahm Brot und er brach es und sie sahen seine Hände und das Gesicht des Fremden, der sie schon kilometerlang begleitet hat. Und als er das Brot brach und weiterging, plötzlich drang ihnen die Erkenntnis durchs Herz. Er hat's getan. Er hat's getan. Er hat den Tod besiegt. Er ist weggegangen von uns, aber jetzt ist er zurück. Er hat's getan. Sie staunten vor dem Gedanken und noch mehr vor dem nächsten Gedanken. Aber wir liefen weg und wir verleugneten ihn. Und er ist hier bei uns. Er kam zurück. Und jetzt sehen sie Jesus, wie sie Jesus nie gesehen haben. Nachdem sie weggelaufen haben, sind, nachdem sie ihn verleugnet haben, es ist, als ob Jesus jetzt sagt, mit Brot ihnen entgegengestreckt, ich will eure Freundschaft. Ich will, dass ihr meine Jünger seid. Ich will euch Leben geben und euch begleiten durch dieses Leben. Ich will dein Freund sein. Ich will, dass du mein Freund bist. Er hat's getan. Liebe Zuhörer, er verschwand und sie fingen an, sich zu sagen, brannte nicht das Herz in uns? Als er bei uns auf dem Weg redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und manchen von euch in diesen Vorträgen geht es genauso. Noch nicht so gehört, die Bibel. Auf einmal fangen diese Schriften an zu reden. Auf einmal wird es so real. Unser Herz beginnt zu brennen wie nie zuvor. Gott selbst beginnt sein Werk an unser Herz. Und liebe Zuhörer, er ist es. Er hat es getan. Jesus Christus lebt. Er hat es getan. Er ist am Werk. Es dämmerte ihnen damals, dass sie mit ihm zu tun hatten. Dass es alles wahr ist, was er sagte. Alles ist wahr. Und heute in diesem Saal dämmert es einige. Es ist wahr. Es ist, als ob ein Fremder, die du nie gekannt hast, klopft ganz leise auf deine Fensterscheibe an. Es dämmert. Oh, wie interessant ist die Geschichte eines Menschen, vielleicht die Geburt eines Kindes, der Tod von Oma. Ein Buch, das man zufällig in der Hand bekam, ein Weihnachtslied, das einen besonders getroffen hat. Wir lesen die Bibel, zum ersten Mal spricht sie, ein anderes Buch wird uns geschenkt. Ein Christ läuft uns über den Weg. Und es ist, als ob ein Fremder an der Fensterscheibe uns ruft. Als ob ein Fremder gerade außer unser Augenblickwinkel, wir können ihn nicht sehen, aber irgendwie dirigiert er alles. Er begleitet uns. Das Wort Gottes verstehen wir zum ersten Mal. Dieser, Freunde, ist der auferstandene Christus, der mit euch zu tun hat. Unsichtbare Hände, er lebt. Und er steht vor der Tür des Hauses deiner Persönlichkeit. Er kann weitergehen. Wenn du ihn nicht einlädst in dein Haus, wird er weitergehen. Denn er wird dich und deinen Willen respektieren. Du musst entscheiden. Ich glaube zumindest, es ist meine Überzeugung, dass ich euch hier zum Schluss aus diesem Kapitel noch einmal drei Verse lesen soll. Drei Verse von Gott. Schauen wir an Kapitel 24, Vers 6, die Botschaft der Engel an die Frauen. Er ist nicht hier, Vers 6, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Er muss überliefert und sterben und auferstehen. Vers 26. Jesus zu den Emmausjüngern. O Unverständigen und trägen Herzen zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Vers 46. Zu den 11 Aposteln. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprachen zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße oder Bekehrung und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen anfangen von Jerusalem. Der auferstandene Christus will dir sagen heute Abend, ich musste sterben. Ich musste auferstehen. Das Evangelium musste gepredigt werden zur Bekehrung und Vergebung der Sünde. Im Klartext, weißt du, was das heißt? Er ist gestorben, er hat das gemacht. Er ist auferstanden, das hat er auch gemacht. Er bietet dir aufgrund seines für dich stellvertretenden Todes, Vergebung an. Und du musst dich bekehren. Im Klartext? Bekehrung wird immer von Vergebung beantwortet. Hast du es vernommen? An der finsteren Scheibe deines Herzens eine noch nicht gekannte Stimme durch dieses Buch. Willst du dich bekehren? Es ist wie ein Eheversprechen. Ich habe es einmal in meinem Leben gemacht. Vor 19 Jahren stand ich da vor einem Pastor und er fragte meine Frau, willst du diesen Mann haben, oder fragte mich, willst du diese Frau haben zu deiner Ehefrau? Und ich sagte, ich will. Er fragte meine Frau, willst du diesen Mann zu deiner Ehegatten haben? Willst du tot euch scheiden? Und sie sagte, ich will. Wisst ihr? Beide Ja's. Das Ja des Mannes, das Ja der Frau sind notwendig. Mit einem Ja reicht es nicht aus. Kannst nicht sagen, willst du diese Frau haben zu deiner Frau? Dann sagst du, ja, das wäre eine gute Idee. Der Standesbeamte schaut auf die Uhr. Na ja, das wollte ich immer tun, eigentlich. Willst du sie haben oder nicht? Eigentlich sind wir deswegen hier gekommen. Bis du sagst ja, bist du nicht verheiratet. Bis dahin bist du nicht verheiratet. Ich möchte euch sagen, Jesus hat es dreimal gesagt zu ihr: Ich muss sterben und auferstehen. Ja. Ich muss sterben und auferstehen. Ja. Ich muss sterben und auferstehen. Zur Vergebung deiner Sünden. Ja, hat Gott es gesagt, dreimal. Ich möchte dich fragen, was sagst du? Wenn du ewiges Leben willst und Vergebung deiner Sünde, sollst du zu Jesus kommen. Kehre um. Erkenne ihn als Herrn und Heiland deines Lebens an und sage mit deinem Willen ja. Und das große Experiment wird in dem Moment beginnen. Ich möchte euch herzlich einladen, nächsten Freitagabend, wo ich eine ganze Stunde darüber rede, was es wirklich heißt, gläubig zu werden an Jesus. Herzlich möchte ich euch einladen. Aber zuerst möchte ich mit euch beten. Wir tun Folgendes. Ich möchte beten für Leute, zu denen Jesus gesprochen hat heute, der Auferstandene. Ich weiß, dass ich nicht einmal gescheites Deutsch kann. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass diese Worte aus Lukas 24, das ist, was Gott sagen will. Und wenn Gott durch einen Esel wie mich sprechen kann, dann soll er es. Und wenn Gott zu dir sprach heute Abend, ich möchte für dich jetzt beten, dass du ja sagen wirst zu den Fremden, der dein Herr werden möchte. Sag ihm, was ich ihm vor bald 20 Jahren gesagt habe, so sinngemäß: Ich bin ein Sünder. Ich kann mich nicht retten. O Herr Jesus, du bist für meine Schuld gestorben. Ich möchte dir gehören. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du das, die Führung meines Lebens übernimmst. Wenn du das meinst, dann betest du das in deinem Herzen. Beten wir.